Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen mit diesem kleinen Smash-Hit. The best of both worlds. Erinnern Sie sich an die blonde Perücke und an die Doppellebengeschichte von Miley Stewart alias Hannah Montana? Die Disney-Serie, die handelte von einem Mädchen, das tagsüber ein normales Leben führte und nachts als Popstar die Bühne gerockt hat. Miley Cyrus wurde in dieser Rolle zum weltberühmten Teenie-Star. Es brauchte Jahre und sagen wir ziemlich umstrittene Auftritte, um sich von diesem Image zu emanzipieren. Jetzt ist Miley Cyrus wiederum hochoffiziell zur Disney-Legende geadelt worden. Ist das so eine Art Rückschritt? Und was heißt es überhaupt, Disney-Legende zu sein? Genau das klären wir gleich. Miley Cyrus. Vielen von uns ist sie noch als Hannah Montana aus der beliebten Disney-Serie bekannt. Jetzt wurde sie offiziell zur Disney-Legende gekürt. Eine besondere Ehrung, die an die Anfänge ihrer Karriere erinnert. Eine Zeit, die für Miley Cyrus selbst ja sowas wie Fluch und Segen zugleich war, denn das Image dieses süßen Teenie-Stars, das haftete ihr im Grunde weit länger an, als ihr lieb war. Über die neuerliche Auszeichnung der Künstlerin vom Disney-Konzern spreche ich jetzt mit unserem Kollegen, mit dem Kulturjournalisten Stefan Mesch. Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, lass uns doch sehr, sehr gerne erstmal erklären, was ist das überhaupt, so eine Disney-Legende? Wofür steht das? Wie wird man das?
Also ich glaube, Leute, die viel für Disney arbeiten, die werden von Disney geehrt. Und das gibt schon seit 1987. Und am Anfang waren das so AnimatorInnen, ganz viele KomponistInnen und Leute, die so Disney-Parks mitgestaltet haben. Und dann aber immer mehr so Stars, die moderieren, die singen, die Schauspielern. Also am Anfang so Angela Lansbury oder Julie Andrews. Und heute ist Disney aber so groß, da ist dieser Preis, finde ich, ziemlich wahllos. Also Christina Aguilera zum Beispiel, super. Die hat schon als Kind für Disney moderiert. Das passt für mich total. Aber so der Arzt aus Grey's Anatomy oder ganz viele Leute aus Star Wars oder der Produzent der Simpsons, da weiß ich nicht. Also ich finde, gerade zeigt dieser Preis nur, wie viele Marken und wie viele Welten so zu Disney gehören mittlerweile.
Jetzt, wenn wir nochmal auf Miley Cyrus speziell schauen, da hat sich ja wirklich doch vieles verändert in ihrem eigenen Leben, auch in der Rolle, die sie seitdem spielt. Gestern hat sie nochmal eine total emotionale Rede gehalten, in der hat sie unter anderem Folgendes gesagt.
In my heart, I was Hannah Montana. And I was so proud to be.
Also den Tränen nahe, voller Nostalgie und ja, sehr, sehr versöhnlich klingt das da gegenüber ihrer Zeit bei Disney, oder?
Ja, aber hat sie verdient. Also wirklich, sie ist irgendwie von 13 bis 17, dreht die 101 Folge von dieser Kindersitcom. Sie hat Konzerte, ihr Vater im echten Leben spielt ihren Vater in der Serie, Billy Ray Cyrus, dieser Country-Star. Und die Regel ist auch, Los Angeles lässt Kinder immer 6 Monate arbeiten und falls die Schulnoten dann aber zu schlecht sind, wird diese Lizenz nicht verlängert. Also es muss so ein Druck gewesen sein. Ich muss performen, ich muss zur Marke Disney passen, ganz viele Jobs hängen von mir ab. Und jetzt ist sie halt 31 und da verstehe ich, falls sie sich sagt, Disney, ihr wollt mich ehren? Richtig so. Ich habe so hart gearbeitet. Also ich finde, diese Ehrung ist das Mindeste. Ich finde nur so, bei der Rede, also die Rede, ich habe schon geschmunzelt, weil sie halt sagt, sie hat immer Angst und sie probiert es aber trotzdem und ohne die Fans wäre sie nichts und so weiter. Und dann hat sie sich entschuldigt, weil sie mit Mitte 20 halt rebelliert hat und sie hat als Witz gesagt, das war wohl wie so eine Fehlfunktion. Mhm. Und ich selber bin jetzt nicht mit Hannah Montana groß geworden, ich bin 10 Jahre zu alt dafür, aber ich weiß, mit 16 gab es so einen kleinen Skandal, weil sie in einem Club einen Lapdance gegeben hat und ihr Vater hat da gesagt, er schämt sich so für sie und dann haben Leute gesagt, nee, der Mann, bei dem sie da auf dem Schoß war, das ist ihr Choreograf und der ist schwul und dann haben also alle möglichen Leute haben so ihre Meinung gesagt oder sich für ihre Tat entschuldigt und Niemand hat gesagt, nee, wir sind das Arbeitsumfeld für diese 16-Jährige, wir haben den Fehler gemacht und Im selben Alter, wirklich zur selben Zeit, hat sie mal bei einem Auftritt, also ganz offiziell, an so einer Stange getanzt und da denke ich, nee, Disney, du hast diese Stange da aufgestellt. Und dann darfst du halt nicht jedes Mal wütend sein, wenn solche Leute dann auch irgendwie privat mal ein bisschen wilder sind oder so. Also ich finde, Disney sollte sich entschuldigen und erklären und nicht immer irgendwelche Jugendlichen, die total gestresst und gefordert sind.
Ja, sie hat ja in ihrer Rede auch da ganz in deinem Sinne so scherzhaft angebliche Gerüchte zitiert, Kinderstars des Disney Channels seien damals im Labor hergestellt worden, das stimme nicht. Aber trotzdem vielleicht doch auch nochmal die Frage an dich, was war das für eine Zeit für diese Kinderstars?
Ich glaube, das ist wild und ich glaube, die haben da alle noch ganz viel so auszupacken oder zu sagen. Und wir kennen ja auch noch ganz viele so Britney Spears, Justin Timberlake, Demi Lovato. Ich muss immer an Annette Funicello denken. Die hat in den 50er Jahren den Mickey Mouse Club mitmoderiert und dann kam sie in die Pubertät und ihre Brüste sind größer geworden. Und mit 70 ist sie gestorben und so ihr ganzes Leben lang war diese Frage, wie gehst du damit um, wie war das mit deinen Brüsten? Und da finde ich aber, die Frage ist halt eher, was kann Disney tun, um solche jungen Stars zu stärken? Und jetzt sind so, keine Ahnung, 70 Jahre später und wir haben dieselben Diskussionen noch. Ich finde ganz schlecht, dass Miley Cyrus jetzt diesen Preis kriegt, weil im Frühling war ein ganz großes Thema, dass die Kinder-Sitcom-Stars aus genau ihrer Generation sexualisierte Gewalt erfahren haben bei Nickelodeon, also bei diesem Konkurrenzsender. Und da gab es ganz viele Serien, so im Hannah-Montana-Stil. Und langsam reden diese Stars jetzt so mit so 30 oder Mitte 30 drüber, wie traumatisch das für sie war. Und ich finde, dieser Preis an Miley Cyrus, der ist gerade, wie das Disney sagt, ja, das war aber bei der Konkurrenz bei Nickelodeon. Bei uns sind alle dankbar. Und jetzt steht sie halt auf der Bühne und weint und bedankt sich bei den Fans. Und ich denke so, nee, red lieber mit deinen Kollegen und zündet diesen Laden an. Also,
klare begeistert Worte. Bin ich nicht. Ja. Miley Cyrus holt ihre Vergangenheit als Teenie-Star Hannah Montana wieder ein. Gestern wurde sie zur Disney-Legende geadelt. Für uns hat das Ganze Stefan Mesch kommentiert. Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Stefan. Mach's gut.
Gerne.
Tschüss. Gute Orte für Kultur, so heißt unsere kleine Serie, in der wir immer mal wieder Orte vorstellen, ja, an denen der rote Teppich seltener ausgerollt wird. Wir stellen Leute vor, die ein kulturelles Angebot dort anbieten, wo möglicherweise Spaltung herrscht, wo Demokratie besonders gefährdet ist. Und wir fragen, wie Kulturarbeit helfen kann, die Welt an den Rändern medialer Aufmerksamkeit etwas besser zu machen. Heute geht's ins sächsische Kolditz und da findet seit 2021 der Kulturmarkt statt. Alle Vierteljahr organisiert ein Team am Marktplatz vor dem Rathaus einen vielfältigen Markt als, wie es in der Selbstbeschreibung heißt, Ort vorurteilsfreien Zusammenkommens. Da gibt es Essen, da gibt es Kunst, da gibt es Kultur. Mitorganisiert wird der Kolditzer Kulturmarkt von Juliane Czopo und mit ihr sind wir jetzt in Leipzig verbunden. Schönen guten Tag, Frau Czopo.
Hallo, schönen guten Tag.
Wie ging das genau los mit dem Kulturmarkt? Wie kamen Sie auf die Idee?
Ja, begonnen hat das damals 2021 während der Hochphase der Pandemie, wo alles stillstand und alle und der Frust auch immer größer wurde bei allen Beteiligten. Da wurde unter anderem auch in Kolditz, auch an anderen Orten, aber vor allem auch in Kolditz von einer Seite wurden regelmäßige Spaziergänge veranstaltet und zwar ging es vor allem darum, um öffentlich kundzutun, dass man nicht einverstanden ist mit den Corona-Regeln und sich auch an die nicht halten möchte. Dementsprechend konnte keine Demonstration angemeldet werden, weil ja angesagt wurde, es wird sich nicht an die Regeln gehalten und dann durfte man ja auch nicht demonstrieren. Ne? Was man davon zu halten hat, ist also, ne, aber das war auf jeden Fall in der Situation die Situation. Und dann war das so, dass die sich getroffen haben, ist ja auch eine kreative Lösung, finde ich, für dieses Problem. Dann tauchten aber während der Spaziergänge wiederholt verfassungsrechtlich verbotene Aussagen auf, laut gerufen, mit Zeichen versehen. Und da haben wir dann gesagt, das wollen wir nicht. Also nicht auf dem Marktplatz, das irgendwie machen wir nicht mit. Und dann haben wir in einer Gruppe eine Demonstration angemeldet für 8 Wochen, immer zur gleichen Zeit, auf dem Marktplatz in Kolditz. Wir haben uns natürlich an die Regeln gehalten Und dann haben wir 2 Stunden dort eben, weil wir so auch eine sehr, sehr verschiedene Gruppe Leute sind. Also wir sind sehr divers und manche sind KulturarbeiterInnen, andere sind vielleicht Kleinradmechaniker oder SozialarbeiterInnen.
Wenn wir nochmal ganz kurz überlegen, wie viele Leute wohnen ungefähr in Colditz und wenn Sie von wir sprechen, wie groß ist Ihre Gruppe?
Colditz hat insgesamt ca. 8000 EinwohnerInnen. Davon sind ca. 4000 in der Stadt Colditz und die weiteren 4000 sind in den, ich glaube, 25 oder 26 Ortsteilen. Ich würde sagen, wir sind so zwischen 15 und 20 aktive Leute an unterschiedlichen Stellen.
Und wie war dann also dieser allererste Kulturmarkt? Wie müssen wir uns den vorstellen?
Oh, das war aufregend. Genau, also zum Kulturmarkt ist es gekommen, weil wir so verschieden sind und so unterschiedlichste Ansprüche auch haben und auch so Vorstellungen, wie man so auf so einem Marktplatz auftauchen kann. Und dann haben wir beschlossen, wir machen das alles. Wir bringen einfach alle diese ganzen verschiedenen Dinge zusammen. Und in meinem Fall ist es so, ich bin Künstlerin und Kuratorin und für mich war es wichtig, dass es irgendeine zeitgenössische partizipative Positionen gibt auf dem Markt. Und dann für andere war es aber viel wichtiger, dass man zum Beispiel lokale Vereine sichtbar macht. Und wieder für andere war es wichtig, dass es internationales Essen gibt. Und so haben wir das alles zusammengebracht und hatten dann eben genau diese ganzen verschiedenen Teile. Der erste Kulturmarkt, ich weiß noch, wie aufregend das war und auch wie wir verblüfft waren, dass dann doch sofort eine solche Aufmerksamkeit kam. Ein bisschen ist wahrscheinlich aus Wetter. Davor war es scheiße und es war der erste schöne Tag.
Ja. Und jetzt nochmal nachgefragt, jetzt gab es den zweiten Kulturmarkt in diesem Jahr am 9.6. am Tag der Europawahl. Also auch ein neuralgisches Datum. Gab es dann da was Besonderes?
Ja, also wir haben dieses ganze Jahr im Zeichen der Wahl tatsächlich. Eigentlich fing es schon im März an. Da haben wir einen Workshop realisieren können mit Tanja Krone, den ersten Teil. Und den zweiten Teil hatten wir dann auf dem Marktplatz am 5.5. Und da geht es, also eine Künstlerin aus Chemnitz und die arbeitet mit dem Thema des zivilgesellschaftlichen Engagements und der Kommunalpolitik. Und der zweite Workshop auf dem Kulturmarkt dann, der hat Senf, es war ein Senf-Workshop, damit man seinen Senf dazu geben kann.
Das ist auch gut. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie wird denn das angenommen? Also wie kommen genau auch solche Workshops bei den Kolditzerinnen, Kolditzern an? Ist das so ein bisschen Eulentragen nach Athen oder haben Sie den Eindruck, Sie erreichen auch wirklich Leute, die Sie erreichen möchten?
Ja, ich habe wirklich den Eindruck, wir erreichen viele, wir möchten noch mehr erreichen, das ist natürlich klar. Aber also eine zweite Veranstaltung, die wir auch im Mai gemacht hatten, war, dass wir einen roten Teppich ausgerollt hatten. Wir haben eine Umkleidekabine auf den Marktplatz gestellt und dann eine Band eingeladen, Musik zu spielen und 2 ModeratorInnen, eine aus Leipzig und eine aus Colditz, die dann kommentiert, wer da aus der Umkleidekabine kommt. Und zwar unter dem Motto Vote Couture haben wir uns verkleidet und sind dann zur Bühne gelaufen auf dem roten Teppich und haben dann vorne an der Bühne was ausgewählt, einfach damit man auch wählt, damit es auch klar ist. Und die haben uns überrannt. Das hätten wir nicht gedacht, dass so viele Menschen so große Lust haben, sich auf dem Marktplatz ja auch ein bisschen zum Affen zu machen. Ne? Also es ist ja schon eine sehr humorvolle Angelegenheit gewesen.
Jetzt gibt's auch noch den Heimatturm seit Juli als festen Veranstaltungsort. Da finden auch regelmäßig Konzerte statt. Da ist auch die Kulturmarktkneipe. Kann man daraus schließen, dass das Projekt wirklich weiter wächst?
Eindeutig. Der Kulturmarkt ist sehr gewachsen innerhalb der 3 Jahre. Am Anfang hatten wir 5 Stände, jetzt sind wir bei 28. Und jetzt auf dem Heimatturm ist es so, dass da wirklich super viele Leute kommen. Es ist auch nochmal ein bisschen eine andere Situation, ne? Das ist ein neutralerer Ort. Und gleichzeitig haben alle Kinder in Colditz der letzten 80 Jahre oder wahrscheinlich noch länger, aber die anderen kommen nicht mehr, die haben einen Wandertag zum Heimatturm gemacht. Also alle haben irgendwelche Kindheitserinnerungen zu diesem Heimatturm.
Jetzt ist also der nächste Kulturmarkt am 1. September. Mhm. Das ist genau der Tag der Landtagswahlen in Sachsen. Was ist da zu erwarten? Wie reagieren Sie vielleicht auch mit dem Kulturmarkt auf dieses Ereignis?
Uns geht es vor allem darum, dass wir motivieren, zur Wahl zu gehen. Eigentlich ein bisschen eine tröge Angelegenheit, ne? Also man geht da hin in so eine kleine Kabine und geht mal wieder nach Hause. Im besten Fall holt man sich noch ein Eis auf dem Rückweg. Und wir wollten ein Fest organisieren, also dass man dann noch länger da sein mag, auch dass man miteinander sein mag. Das ist was, was einfach auch gerade in den ländlichen Gebieten zu kurz kommt.
Viane Czopo ist Mitorganisatorin des Kulturmarktes in Kolditz. Ein für uns guter Ort für Kultur. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Anfrage.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute vorne mit Katharina Parsons.
In der Slowakei wollen am frühen Abend wieder zahlreiche Menschen gegen die Kulturpolitik der Regierung protestieren. Dazu haben zwei liberale Oppositionsparteien aufgerufen. Bereits gestern Abend hatten tausende Menschen, darunter auch viele prominente Kulturschaffende, in der Hauptstadt Bratislava bei einer Demonstration der Initiative Offene Kultur den Rücktritt von Kulturministerin Martina Šimkovičová gefordert. Sie will nach eigenen Angaben eine nationale slowakische Kultur durchsetzen. Im Deutschlandfunk Kultur erklärte der slowakische Schriftsteller Michal Choworecki die Hintergründe der Proteste.
Otvorená kultúra oder die offene Kultur ist eine Plattform der Unabhängigen in der Kulturszene. Über 300 Institutionen sind da versammelt und wollen eine demokratische, eine freie Kultur für alle. Nicht nur eine nationalistische Kultur, nicht nur eine Kultur für Ausgewählte, für eine Nation, eine Sprache. Weil die Slowakei ist ein vielfältiges Land und unsere Kulturszene ist tatsächlich sehr bunt, sehr vielfältig. Das wollten wir äußern.
Seit mehr als einer Woche verziert der britische Künstler Banksy diverse Orte in London mit Tieren. Nun hat der anonyme Streetart-Künstler sein 9. Motiv in Folge am Londoner Zoo platziert. Dabei hält ein Gorilla scheinbar einen Rollladen am Eingang hoch, damit mehrere Tiere entkommen können. Eine Robbe und Vögel sind schon ausgebüxt, drei weitere Augenpaare gucken aus der Lücke hervor. Die BBC berichtete unter Berufung auf Banksys Team, dass damit die jüngste Tierserie beendet sei, die in London vor mehr als einer Woche begann. Zuletzt war im Ostlondoner Bezirk Charlton ein Nashorn aufgetaucht, das ein echtes liegengebliebenes Auto zu besteigen scheint. Wenige Stunden nach der Enthüllung besprühte ein maskierter Mann das Kunstwerk mit Schriftzeichen in weißer Farbe. Vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass der US-Entertainer Jimmy Kimmel die Moderation der nächsten Oscar-Show abgelehnt hat. Jetzt hat er selbst erklärt, warum. Die Vorbereitung koste ihn viel Zeit, so der 56-Jährige in dem Podcast Politiken. Wenn es um etwas wie die Oscars gehe, sei er voll dabei und denke morgens und abends darüber nach. Seine Jimmy Kimmel Live-Show komme dann ihm wie ein Störfaktor vor. Am Ende schiebe man alles bis nach der Oscarverleihung auf und später müsse er dann alles nachholen, so Kimmel. Deswegen habe er beschlossen, dass er sich dieses Jahr nicht damit herumschlagen wolle. Kimmel hat die Oscar-Gala insgesamt schon viermal moderiert, 2017, 2018, 2023 und in diesem Jahr. Wer für ihn den Job im März 2025 in Los Angeles übernehmen wird, ist noch unbekannt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ooh, Gary Jack, oh Gary Jack, trying to connect.
Galerie, das hört sich für viele vielleicht schon vom Wort her elitär und etwas abgehoben an. In unserer Sommerserie haben wir uns vorgenommen, beliebte Vorurteile gegen diesen Ort abzubauen, denn tatsächlich kann man wunderbar an heißen Sommertagen durch private Galerien streifen. Man sieht mitunter richtig große Kunst, ohne dafür zahlen zu müssen. Und man muss die mögliche Nichtachtung durch das Personal vielleicht damit erklären, dass die Damen und Herren gerade gerade ihren täglichen Bürokram zu erledigen haben. Ob es sich wirklich lohnt, sich auch andernorts in Galerien umzusehen, mit genau dieser Frage lassen wir für unsere Sommerserie Korrespondentinnen und Korrespondenten ausschwirren. Heute ist mir Jenny Barke zugeschaltet, unsere ARD-Korrespondentin für Mittelamerika. Hallo Jenny nach Mexico City.
Hallo, hola.
Hey, Jenny, wir haben dich in die Galerie Marianne Ibrahim in Mexiko-Stadt geschickt. Ausgewiesene Kunstexperten wüssten jetzt vielleicht sofort, das ist doch diese berühmte Galerie mit Hauptsitz Paris, die sich auf afrikanische Kunst spezialisiert hat. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so vom Fach. Du möglicherweise auch nicht. Wie war das, da anzukommen, da überhaupt reinzugehen? Wie wurdest du empfangen?
Genau, also mir hat die Galeristin auch erstmal nichts gesagt. Ich bin da ganz unvoreingenommen hingegangen und von außen wirkt der Ort hier in Mexiko erstmal sehr unscheinbar. Einfach nur eine Tür auf einer Straße, man denkt da an nicht viel. Dann tritt man da durch und ist in einem Innenhof und denkt sich schon, oho. Denn erstmal wird man begrüßt von einem Dschungel, das ist sehr mexikanisch, alles grünt und blüht und duftet. Und dann geht's hoch eine Treppe zur Galerie, gestaltet in typisch mexikanischer Art Deko-Stil, also deckenhohe Fenster hin zum Dschungelinnenhof, die Wände in Maya-Blau gehalten, gebrochen durch barocke Elemente, goldene Spiegel zum Beispiel, weiße Holzverkleidungen mit Schnitzereien. Und schon allein der Ort war für mich ein Kunstwerk und hat mich sehr überrascht. Und dann wurde ich auch begrüßt, und zwar von Abril Angulo. Das ist eine Stipendiatin in der Galerie, die hat jetzt aber nichts weiter zu Beginn erklärt.
Was genau wird da gezeigt? Also afrikanische Kunst in Mexico City?
Genau, naja, fast. Also Afro-Kunst tatsächlich. Marianne Ibrahim, die Galeristin selbst, ist somalisch-französischer Herkunft und schwarz. Sie stellt aus, wie du schon gesagt hast, in Paris, aber auch in Chicago. Und überall zeigt sie zeitgenössische afrikanische Kunst, die immer noch sehr unterrepräsentiert auf dem Kunstmarkt ist. Und in Mexiko ist es etwas weiter gefasst, dieser Gedanke. Und zwar werden hier afro-brasilianische KünstlerInnen ausgestellt. Denn in Brasilien lebt die größte außerafrikanische Afro-Gemeinde, ungefähr 50% der Menschen haben Afro-Wurzeln und die Ausstellung lehnt sich daran an. Der Titel heißt The Ocean is the Axis, also der Ozean ist die Achse und das spielt an auf den Atlantik, also eine Art Achse, auf der Bewegungen zwischen Ostküste Südamerikas und Westküste Afrikas zentral stattfinden, also Meeresströmungen, Güterverkehr im weitesten Sinne. Auch menschliche Reisen und im Fokus stehen hier die unfreiwilligen Reisen, nämlich hunderttausende Sklaven, die nach Brasilien verschleppt worden sind über die Jahrhunderte und deren Nachkommen stehen im Fokus. Insgesamt sind es 6 afro-brasilianische KünstlerInnen verschiedenster Generationen. Der älteste, da habe ich gestaunt, ist 102 Jahre alt und lebt noch. Die beiden Jüngsten sind 36, die KünstlerInnen, und die alle stellen sehr diverse Kunst aus. Der 102-jährige Rubem Valentim zum Beispiel, abstrakte, kubistische Acrylgemälde, angelehnt an indigene Symbole und Figuren. No Martins aus Sao Paulo stellt Poster aus, weiße Schrift auf weißem Grund, auf denen steht nur Kemnau David Tambem Teme, also wer nichts besitzt, fürchtet dennoch Verlust, und das spielt auf die Armut und Benachteiligung Schwarzer in der brasilianischen Gesellschaft an. Und außerdem gibt es Skulpturen aus Lehm und besonders außergewöhnlich fand ich riesige gestrickte Beutel, die von der Decke eines Ausstellungsraumes hängen, und der Titel verrät, was es ist: Brüste, die die Welt stillen.
Aha. Jenny, du siehst mich beeindruckt, wie gut du jetzt also schon mal kurz hier referieren kannst, wen und was du da alles gesehen hast. Ist das denn für Menschen, die das jetzt vielleicht auch nicht professionell machen, Fragen stellen, Dinge recherchieren, einfach all das auch nur zu herauszufinden, wenn sie in diese Galerie gehen? Also wie leicht erfährt man dort was über diese Kunst? Ist das da alles ausgeschildert? Gibt es jemanden, der sich sofort an die Fersen heftet und das alles erzählt? Wie sah das aus?
Also leider gibt es da jetzt niemanden, der sich sofort an die Fersen heftet, aber ich glaube, die beiden Damen, die am Eingang saßen, also die Stipendiatin und die Galerieleiterin, die geben sehr gerne Auskunft, wenn man fragt. Es gab schon einen Ausstellungstext im ersten Raum, der eben diesen Titel erzählt hat und eben diese Achse des Ozeans erklärt hat. Und ganz ehrlich, ich brauchte das auch, weil sonst hätte ich da den roten Faden erstmal nicht erkannt. Also es war schon ein ganz schönes Chaos an Stilen und Genres, und ich hätte jetzt auch nicht erkannt, bekannt, dass es sich um eine afro-brasilianische Diaspora handelt, die in so vielen Facetten dargestellt wird. Dafür hat mir der Text geholfen. Und dann war ich aber sehr fasziniert davon, also zu begreifen, in wie diverser Art diese Kunst dargestellt wird und eben diese afro-brasilianische Geschichte erzählt, also den kollektiven Schmerz der Versklavung, die Benachteiligung der Afro-Gesellschaft bis heute, Rassismus, aber auch die positiven Seiten, die aus dem Vermächtnis dieser Vorfahren erwachsen, also eine Identität aus zwei Kulturen. Und dann habe ich auch die Stipendiatin Abril Angulo gefragt, was ihr Lieblingswerk ist.
Mi obra favorita, yo creo que es Las Tetas que han de alimentar al mundo, de Lidia Lisboa, porque para empezar me gusta que son enormes, o sea, son esculturas grandes.
Also sie sagt, dass ihr liebstes Werk die Brüste sind, die die Welt ernähren, von Lidia Lisboa. Erstens, weil die Skulpturen enorm groß sind, man kann sie also nicht übersehen, wenn man in den Raum kommt. Und sie mag den Titel sehr, denn er sei so gut mit der Afro-Thematik verknüpft. Afro-brasilianische Frauen nämlich haben früher oft die Kinder der reichen Oberschicht, vornehmlich der Weißen, stillen müssen. Und damit waren diese Afro-Ammen wie zweite Mütter für diese Kinder. Und sie sagt, diesen Aspekt der Historie hätten heute viele vergessen. Dabei hätten die Weißen ihre Privilegien nur mit Hilfe der schwarzen Bevölkerung in Brasilien halten können. Und diese Erklärung, die hat mir nochmal sehr viel fürs Verständnis geholfen und gezeigt, wie tiefgründig die Kunst interpretiert werden kann, wenn man sich drauf einlässt. Aber ohne ihre Erklärung hätte ich es nicht gewusst.
Verstehe. Jetzt ist natürlich eine Galerie auch dazu da, Sachen zu verkaufen, Kunst wirklich an den Mann, die Frau zu bringen. Konntest du da sofort auch sehen, was dann so eins dieser Werke kosten würde? Also beispielsweise das ja auch von dir da gerade zitierte. Was kostet sowas?
Ja, also sehen kann man es nicht. Die Preise stehen leider nirgendwo dran. Aber ich habe einfach mal nachgefragt, weil man könnte die Kunst ja theoretisch kaufen. Die günstigsten sind die Lehmfiguren. Die fangen an bei 2.500 Euro. Die gestrickten Brüste, die sind dann schon ein bisschen hochpreisiger. 12.000 bis 25.000 Euro. Und die kubistischen Werke von Rubem Valentim, der ist auch ein Name in der Kunstszene, muss man sagen. Die kosten dann schon zwischen 85.000 und 300.000 Euro pro Gemälde.
Wow. Alright. Angenommen, du wärst nicht mehr ARD-Korrespondentin, sondern solvente Lottogewinnerin, würdest du dir sowas kaufen wollen?
Ja, also die Brüste, ich mag die Idee wirklich sehr, die dahinter steckt, aber die würde ich mir schon allein aus Platzmangel vielleicht nicht unbedingt in meine Wohnung hängen.
Und auch das
und
wäre
Strickkunst
ja dann
trifft dann auch nicht.
Na gut.
Ja, na gut, es wäre anders, das stimmt. Ich hätte dann wahrscheinlich mehr Platz, aber das ist ja auch ein Staubfänger, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also Strickkunst würde jetzt nicht so ganz meinen Geschmack treffen. Aber die Poster zum Beispiel fand ich toll mit den Schriftzügen und auch die kubistischen Acrylgemälde. Ja, aber wie du es schon sagst, ne, ARD-Korrespondentin, also da verdiene ich jetzt nicht so, dass ich mir das leisten könnte. Der Preis hat mich schon abgeschreckt. Ich habe mir am Ende ein paar Postkarten eingesteckt, die die Kunst abbilden und die hänge ich mir bestimmt an die Wand und die waren sogar kostenlos.
Jenny Barke ist ARD-Korrespondentin für Mittelamerika und war in Sachen Gallery-Check für uns in Mexico City unterwegs. Herzlichen Dank.
Ja, danke.
Morgen geht unser Gallery-Check weiter. Dann nehmen wir sie mit in eine Galerie nach Prag. So, und wir kommen jetzt zu einem gänzlich anderen Thema, nämlich zum sogenannten Ostfluencing. In der DDR durften die Wir-Kochen-Gut-Kochbücher in keinem Haushalt fehlen. Viele kennen sie auch noch bis heute. Und jetzt gibt es eine 28-jährige Influencerin aus Dresden, die natürlich die DDR so selbst nie erlebt hat, aber sie wirbt auf ihrem Instagram-Account genau für ostdeutsche Alltagsgegenstände. Meine Kollegin Thiele hat sie einen Tag lang begleitet.
Salat mal ganz anders. In einem Instagram-Clip präsentiert die 28-jährige Olivia Schneider DDR-Kulinarik zu Pet Shop Boys. Auf einem Reisberg mit Erbsen sind Gurkenstängel geschichtet. Die Gurken bekommen noch Augen und Münder aus Mayo und Zipfelmützen aus Wurstaufschnitt. Am Ende hält Olivia die Salatschale in die Handykamera. Olivia versteht sich als Ostfluencerin. Eigentlich hat sie Kunst und soziale Arbeit studiert. Die Gerichte wecken bei Olivia Erinnerungen an runde Familiengeburtstage.
Aus wenig mach viel. Für mich hat das fast immer so was Bildnerisches. Also die Rezepte, die ich bei Instagram gekocht habe, die sind so, finde ich manchmal, wie so kleine Skulpturen.
Über ihre geposteten Rezepte würden sich Tausende von Menschen freuen, sagt sie. Mit ihrem Content will sie Menschen zeigen, wie sehr die Sachen aus der DDR sie noch bis heute prägen. In einem Gebrauchtwarenladen in Radebeul bei Dresden sucht Olivia nach Schätzen. In der Halle stapeln sich alte Küchengeräte, Fliesencouchtische. Regale sind voll mit Geschirr, Kleidung und Spielzeug bis zur Decke. Olivia blättert durch Kochbücher.
Ein Käseigel oder eben ein Mad Eagle ist, finde ich, auch sowas Klassisches. Oder dann so eine tolle Wurstplatte oder Eierplatte, die dann so toll garniert ist. Das erinnert mich auf jeden Fall auch so an früher.
Das früher, die DDR, hat sie als Teil der Nachwendegeneration selbst nie erlebt. Aber Einfluss hat die DDR trotzdem auf sie.
Einfach dadurch, dass ich mit einer Familie aufgewachsen bin, die im Osten sozialisiert wurde und eben Lehrerinnen hatte, die im Osten aufgewachsen sind und gelehrt haben, was gibt's für kulturell prägende Dinge, wie zum Beispiel so ein Kochbuch, aber auch Möbel, also so Dinge, die, ja, wie soll ich sagen, so Alltagsgegenstände vielleicht.
Hinter uns tragen Mitarbeitende des Ladens Sachen an uns vorbei. Sie beladen einen LKW im Hof.
Mich begleitet dann halt immer so ein Gefühl, dass ich so Sachen auch irgendwie konservieren möchte. Also, dass ich die so, wie so gefunden habe und die bei mir weiter existieren.
Bis jetzt hat sie noch keinen Gegenstand im Laden überzeugt. Die Bücher stellt sie zurück ins Regal.
Ich kenne das ja auch von meinen Eltern, dass natürlich die Möbel nach der DDR erstmal so eine Entwertung erlebt haben, weil man natürlich dann plötzlich Zugang hatte zu ganz anderen, viel, sozusagen in Anführungsstrichen, besseren Dingen. Und dann, glaube ich, wahnsinnig viel davon auf dem Müll gelandet ist, auch weil man es wahrscheinlich nicht mehr sehen konnte. Und dann finde ich das halt irgendwie cool, denen nochmal so ein zweites Leben zu geben und so ein bisschen anzuerkennen, was das Wertvolle daran ist.
Sehnsucht nach der DDR hat sie keine. Dass Menschen ihren Content als Nostalgie betrachten, versteht sie nicht so recht. Für Olivia darf ein gewisser Widerspruch stehen bleiben. DDR-Design ist wertvoll, aber die DDR war ein Unrechtsstaat. Ambivalente Gefühle sind auch Thema, als wir uns vor dem Laden unterhalten. Der Osten war schon immer Olivias Zuhause. Manchmal fühlt es sich für sie falsch an, den Osten cool und lustig auf Instagram abzubilden, wenn er sich gleichzeitig nicht für alle Menschen wie ein sicherer Ort anfühle. Wegen rechter Gewalt, wie sie selbst sagt.
Diese gemischten Gefühle oder diesen Struggle, also ja, den, glaube ich, viele kennen, glaube ich, zu sensibilisieren, ist auch was, was ich so ein bisschen hoffe, was durch meinen Instagram-Account passiert. Und zuletzt habe ich ja auch versucht, auch mal auf so eine Ossi-Bashing-Nachricht einzugehen.
In einer Nachricht habe jemand sie gefragt, wie sie es nur aushalte da im Osten. Sie dagegen wünsche sich die Mauer zurück. Die Nachricht habe sie verletzt und wütend gemacht, sagt Olivia.
Viele in Ostdeutschland aufgewachsene Menschen kennen dieses Gefühl, dass man zum einen den Ort oder die Region oder den Osten an sich einfach mag, hier gern lebt und auch oft das Gefühl hat, dass man so sich dafür auch rechtfertigen möchte oder muss, wenn eben Menschen negativ darüber sprechen.
Die Landtagswahl rückt näher. Die AfD dominiert in den Umfragen. Würde Dresden mit einer AfD-geführten Landesregierung immer noch ihr Zuhause bleiben?
Ehrlich gesagt sehe ich mich nicht aus Sachsen wegziehen.
Olivia wirkt immer wieder nachdenklich. Später, als das Mikrofon aus ist, erzählt sie, wie ihre Eltern, Brüder und sie mehr über ihre Erfahrungen sprechen, seit sie Ostfluencerin ist. Das sei lange zu kurz gekommen. Gerade weil ostdeutsche Erfahrungen nach der Wende entwertet und an den Rand gedrängt wurden, wirken Olivias Präsentationen von Gegenständen wie eine liebevolle Selbstermächtigung.